Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, ist die Dunkelkammer immer auf der Suche nach Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage und lässt niemanden im Dunkeln stehen. Versprochen. Und damit zurück in die Dunkelkammer.
Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbarsch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 66. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht's um die Frage, wie es eigentlich geschehen konnte, dass die Finanz einer Firma im Umfeld von René Benko erst 12 Millionen Euro an Umsatzsteuern erstattet hat, nur um dann Jahre später drauf zu kommen, dass da vielleicht etwas nicht stimmt. Ja, dazu gleich mehr. Vorneweg aber noch ein Programmhinweis. Die Dunkelkammer geht wieder auf die Bühne zum mittlerweile dritten Mal. Am Dienstag, den 16. April, zeichnen wir in der Kulisse Wien wieder eine Podcast-Folge vor Publikum auf. Nach Christian Kern und Reinhold Mitterlehner begrüße ich dieses Mal Andrea Gdolski, eine Medizinerin. Sie war zwischen Jänner 2007 und Dezember 2008 Gesundheits- und Familienministerin der Republik Österreich. Ich habe Andrea Gdolski vor einigen Wochen in der Kulisse Wien beim politischen Aschermittwoch der Gebrüder Moped kennengelernt. Ja, sie hat dort auf der Bühne erzählt, wie sie 2007 Ministerin geworden ist. Ja, das begann demnach mit einem Anruf von einem Willi, den sie zwar nicht kannte, der aber gleich einmal mit ihr per Du war. Ja, der Willi, das war Wilhelm Molterer und wenig später war Andrea Gdolski ÖVP-Gesundheitsministerin. Ja, und das, obwohl sie keine Ahnung hatte, wie oder was. Ja, was sie da über ihre politische Karriere erzählt hat, das war einerseits wirklich komisch und andererseits auch irgendwie verstörend. Ja, also habe ich mir gedacht, lade ich sie in die Dunkelkammer ein und wir reden on stage über die wirklich wichtigen Fragen. Also zum Beispiel, was braucht man, um in Österreich Mitglied einer Bundesregierung zu werden und was braucht man nicht unbedingt? Wie gesagt, 16. April ab 20 Uhr in der Kulisse Wien. Karten gibt's im Vorverkauf, unter anderem auf kulisse.at und an der Abendkasse. Ich freue mich. Die folgende Geschichte habe ich gemeinsam mit Fabian Schmidt vom Standard recherchiert. Und sie beginnt mit einer Feststellung. Österreichs Finanzverwaltung ist habituell nicht zu Späßen aufgelegt, überhaupt dann, wenn es um die Umsatzsteuer geht. Ich denke, das lässt sich außer Streit stellen. Ja, das gesagt, möchte ich folgende Fragen voranstellen. Wie ist es möglich, dass die Finanz einer Firma im Umfeld von René Benko ab 2016 nach und nach insgesamt rund 12 Millionen Euro an Umsatzsteuern gutgeschrieben hat, nur um dann Ende 2023 darauf zu kommen, dass da womöglich etwas nicht ganz stimmt? Wie ist es zu erklären, dass man in der Finanzverwaltung zwar schon 2020 Zweifel hatte, dass bei dieser Benko-Firma steuerrechtlich alles wasserdicht ist? Stichwort Liebhaberei. Dann sind aber noch einmal 3 Jahre vergangen, ehe echte Veranlassungen getroffen wurden. Warum? Und was wurde aus einer Betriebsprüfung bei dieser Benko-Firma, die offenbar seit mehr als 3 Jahren zu keinem Ende kommt? Das haben Fabian Schmidt und ich das Finanzministerium gefragt und dazu komme ich noch. Gehen wir mal an den Anfang der Geschichte zurück. Im Jahr 2016 entstand im Umfeld von René Benko eine Firma namens Schlosshotel Igels Betriebs GmbH und Co. KG mit Sitz in Wien. Diese Villenfirma, die gehörte nicht René Benko selbst, sondern über Umwege der Laura Privatstiftung, deren Stifter er ist. Die Villenfirma kaufte im Frühjahr 2016 ein 5500 Quadratmeter großes Anwesen im Innsbrucker Stadtteil Igels. Ja, da stand das alte Schlosshotel-Gebäude drauf. Das wurde erst abgetragen, dann stand die Baustelle eine Zeit lang und dann wurde dort zwischen 2019 und 2021 Benkos private Luxusresidenz errichtet. Palazzo Benko, wenn man so will. Ja, und da ging es um ein Projektvolumen von insgesamt rund 60 Millionen Euro. Ja, das Geld für den Ankauf der Liegenschaft und den Bau der Villa bekam diese Villenfirma wiederum von einer anderen Gesellschaft im Umfeld von René Benko geliehen. Ja, wer kann, der kann. Ja, und bei der Errichtung der Villa wurden Bauleistungen beauftragt und auch bezahlt und davon hat die Villenfirma dann nach und nach die Umsatzsteuer bei der Finanz geltend gemacht. Und zwar im Wege des sogenannten Vorsteuerabzugs. Es ist ja so, wenn ein Unternehmen eine Liegenschaft gewerblich nutzt, dann kann es sich schon in der Bauphase die Umsatzsteuer auf die Errichtungskosten bei der Finanz zurückholen. Das erfolgt über die laufenden Umsatzsteuervoranmeldungen. Und das ist hier auch geschehen. Ja, zwischen 2016 und 2023 ließ sich diese Schlosshotel Igels Betriebs GmbH und Co. KG über den Vorsteuerabzug besagte rund 12 Millionen Euro an Umsatzsteuern erstatten. Ja, mittlerweile fordert die Finanz diesen Betrag aber wieder zurück. Vorläufig. Wohlgemerkt, denn bis heute wurden nach unseren Recherchen keine Bescheide erlassen. Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass sich die Republik Österreich im Grundbuch vorsorglich ein 12 Millionen Euro schweres Pfandrecht auf die Liegenschaft in Igels vormerken hat lassen. Bisher nicht bekannt war, dass es innerhalb der Finanz schon vor Jahren Bedenken gab, ob hier steuerrechtlich alles so ist, wie es sein soll. Vor mir liegt eine interne Dokumentation der Finanzverwaltung zur Schlosshotel Igels Betriebs GmbH und Co. KG. Ja, und daraus geht hervor, dass spätestens ab 2020 intern Zweifel an der unternehmerischen Tätigkeit der Villenfirma bestanden. Man vermutete vielmehr Liebhaberei. Ja, gegenüber der Finanz in Wien war das Geschäftsmodell der Villenfirma zunächst offenbar so dargestellt worden. Die einzige Tätigkeit dieser Schlosshotel Igels Betriebs GmbH und Co. KG bestand darin, das Objekt nach seiner Fertigstellung an die Signa Holding zu vermieten. Für zunächst 65.000 Euro Miete im Monat. 65.000, ja, das waren zunächst einmal 50.000 quasi Grundmiete und dazu noch einmal 15.000 Euro monatlich für die Einrichtung. Ja, 15.000 Euro Miete im Monat nur für die Einrichtung. Das sind 180.000 Euro jedes Jahr. Andere Leute bauen dafür ganze Häuser. Mieteinrichtung. Na, jedenfalls sollte die Mieterin Signa Holding das Objekt dann dem Dienstnehmer René Benko zur Nutzung überlassen. Dazu machte die Holding auch Repräsentationszwecke und den Betrieb einer Sicherheitseinrichtung geltend. Also gemeint waren offenbar Securities. Ja, dieses Modell ist damals tatsächlich erfolgreich bei der Finanz reingegangen. Also zumindest bis zum Juni 2020. Da war einem aufmerksamen Finanzbeamten aufgefallen, dass die ursprünglichen Projektparameter in Igels nicht mehr zu stimmen schienen. Ja, 2016 hatten Benkos Berater gegenüber der Finanz eine erste Prognoserechnung für das Igels-Projekt abgegeben und da war das geplante Investitionsvolumen viel kleiner angesetzt gewesen, nämlich nur mit rund 9 Millionen Euro. Ja, und das wurde dann aber im Laufe der Zeit um ein Vielfaches übertroffen. Ja, im Juni 2020 stellte der Finanzbeamte dann fest, dass die Summe aus den veranschlagten Abschreibungen und Zinsen schon damals höher war als die budgetierten Mieteinnahmen. Ja, der Finanzbeamte notierte in einem Vermerk unter anderem Folgendes: Liebhaberei prüfen. Liebhaberei, das ist im Steuerrecht praktisch alles, das erwartbar keinen Gewinn abwerfen wird. Wenn etwas unter Liebhaberei fällt, kann man es zwar machen, aber man kann darauf keine Vorsteuern abziehen. Ja, das war wie gesagt im Juni 2020. Ja, und noch im Oktober 2020 wurde dann auch das Finanzamt für Großbetriebe aktiv. Ja, man begann mit einer Betriebsprüfung von Benkos Willenfirma. Heute nennt man das Außenprüfung. Ja, Spoiler, diese Prüfung ist bis heute nicht abgeschlossen. Ja, und während die Betriebsprüfung anlief, reichte die Willenfirma bei ihrem zuständigen Wiener Finanzamt weiterhin laufend die Umsatzsteuervoranmeldungen ein. Ja, und nun wird es ein wenig skurril. Ab Ende 2020 gibt es einen laufenden E-Mail-Verkehr zwischen dem Wiener Finanzamt und der Großbetriebsprüfung. Ja, und das Finanzamt informiert da immer wieder über einlangende Umsatzsteuervoranmeldungen und informiert auch darüber, dass Benkos Willenfirma auf dem Steuerkonto Guthaben ansammelt. Man bittet die Großbetriebsprüfung weiterhin um und wiederholt um Freigaben. Und diese erfolgen auch. Also zumindest bis Ende 2021. Mitte Dezember 2021 zieht die Großbetriebsprüfung diese Freigaben der Umsatzsteuervoranmeldungen dann plötzlich wieder zurück. In einem E-Mail vom 14. Dezember 2021 heißt es, die Freigaben könnten nicht erfolgen, weil Benkos Willenfirma, Zitat, nicht alle erforderlichen Unterlagen für die Beurteilung der Zulässigkeit des Vorsteuerabzugs in Bezug auf die Errichtung einer Luxusimmobilie vorgelegt habe. Ja, und das führte dann dazu, dass die Finanzverwaltung die Verbuchung der Umsatzsteuervoranmeldungen erst einmal aussetzte. Ja, die Willenfirma bekam damit vorübergehend auch keine weiteren Umsatzsteuergutschriften. Zumindest bis zum Herbst 2022. Dann war nämlich wieder alles anders. Und jetzt wird es noch skurriler. Obwohl man auf Seiten der Finanz Zweifel an dem unternehmerischen Konzept in Igls hatte und obwohl die Großbetriebsprüfung ja schon lief, wurden die ausgesetzten Umsatzsteuervoranmeldungen 2022 wieder freigegeben. In der internen Dokumentation der Finanzverwaltung steht auch, warum das so war. Die Finanz befürchtete nämlich, dass sie die hängengebliebenen Umsatzsteuerguthaben am Ende verzinsen müsse, wenn die Betriebsprüfung im Sinne von Benkos Willenfirma ausgehen sollte. Ich zitiere jetzt aus einem internen Mail der Finanz vom 30. August 2022. Da derzeit nicht absehbar ist, wann ein Abschluss der Prüfung erfolgt, beziehungsweise welche Feststellungen getroffen werden, drohen eventuell beträchtliche Zinszahlungen für das Finanzamt hinsichtlich der nicht verbuchten Umsatzsteuervoranmeldungen. Aus Sicht der Außenprüfung und in Abstimmung mit dem Finanzamt Großbetriebe Fachbereich 1 und 2 spricht daher nichts gegen eine Verbuchung der eingereichten Umsatzsteuervoranmeldungen, um entsprechende Zinszahlungen zu verhindern. Aus derzeitiger Sicht ist die Einbringung einer eventuellen Nachforderung im Rahmen der Außenprüfung nicht gefährdet, da entsprechendes Vermögen vorhanden ist. Die Gesellschaft verfügt unter anderem über ein unbelastetes, werthaltiges Grundstück. Zitat Ende. Ja, wenn ich das so zusammenfassen darf, die Finanz war sich offenbar auch 2022 noch immer nicht ganz sicher, wie das denn nun steuerrechtlich mit dieser Willenfirma ist. Und weil die Betriebsprüfung nicht und nicht enden wollte und man den sogenannten Umsatzsteuerzinsen entgehen wollte, hat man die Guthaben halt wieder freigegeben. Ja, und sollte man das Geld später zurückfordern wollen, dann könne man ja immer noch ins Grundbuch gehen. Ja, interessanter Mindset, den die da haben in der Finanzverwaltung. Ja, denn tatsächlich ging man auch ins Grundbuch, allerdings erst nach der Insolvenz der Signa Holding Ende 2023. Ja, und da war die Liegenschaft auch schon nicht mehr unbelastet. Denn bereits im Juli 2023 hatte sich die Liechtensteinische Landesbank ein Pfandrecht auf die Liegenschaft im Höchstbetrag von 18 Millionen Euro eintragen lassen. Es hat also letztlich bis 2023 gedauert, ehe auch der Großbetriebsprüfung große Zweifel gekommen sind. Laut einem Aktenvermerk des Finanzamts für Großbetriebe vom 7. Dezember des Vorjahres wurde da auch schon nicht mehr nur die unternehmerische Tätigkeit der Willenfirma angezweifelt. Der zuständige Sachbearbeiter wies auch darauf hin, dass hier, ich zitiere wieder, eventuell ein Gestaltungsmissbrauch zur Erlangung eines steuerlichen Vorteils vorliegt. Zitat Ende. Ja, in der Zusammenschau wirft das schon einige Fragen auf, nicht? Die Finanz hatte das Geschäftsmodell der Willenfirma zum Start 2016 zunächst offensichtlich anerkannt. Dann gab es 2020 erste Zweifel, ob da nicht Liebhaberei vorliegt. Dann startete eine Betriebsprüfung, dann gab es einen Verbuchungsstopp, dann gab es wieder Freigaben und mittlerweile ist sogar von einem eventuellen Gestaltungsmissbrauch die Rede. War dieses Vorgehen so wirklich state of the art? Das war eine der Fragen, die Fabian Schmidt und ich dem Finanzministerium geschickt haben. Ja, wir wollten unter anderem auch wissen, auf welcher faktischen Grundlage diese 12 Millionen Euro überhaupt erstattet wurden und warum die Außenprüfung der Villenfirma auch nach mehr als 3 Jahren nicht erledigt ist. Tatsächlich sind nach unseren Recherchen bis heute keine Bescheide ergangen. Laut einem weiteren Aktenstück hat die erforderliche Schlussbesprechung Mitte März dieses Jahres immer noch nicht stattgefunden. Ja, also mehr als 3 Jahre und kein Bescheid. Ja, also ich kenne Fälle, wo die Finanz zügiger war beim Erlassen von Bescheiden. Tja, und was soll ich sagen? Das Finanzministerium hat keine einzige unserer Fragen beantwortet. Wir dürfen die von Ihnen gestellten Fragen aufgrund der abgabenrechtlichen Geheimhaltungspflicht nicht beantworten, wofür ich um Ihr Verständnis ersuche, schrieb uns ein Sprecher des Ressorts zurück. Ja, Hörerinnen und Hörer der Dunkelkammer hören diese Antwort ja nicht zum ersten Mal. Was natürlich nicht heißt, dass wir deshalb aufhören zu fragen. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion@diedunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir.
Missing Link.